Guten Morgen, es ist Samstagmorgen, kurz nach 11. Herzlich willkommen zum neuen Online-Talk mit Daniel Fiene
und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Am vergangenen Wochenende, da ist sie zu Ende gegangen, die Frauenfußball-WM. Japan hat gegen die USA mit 5:3 gewonnen. Ja, und mit dem Abpfiff, da endete nicht nur die WM, sondern auch die Debatten und teils auch einfach nur zynischen Kommentare rund um die Frauenfußball-WM.
Ja, und zum Beispiel ging es auch darum, warum der offizielle Titel FIFA-Frauen-WM denn so ausgesucht sei. Es gäbe ja auch keine FIFA-Männer-WM. Eine Detailfrage, aber trotzdem gern diskutiert. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wobei, bei unserem heutigen Thema spielen tatsächlich auch Frauen im Netz eine Rolle.
Ja, wir möchten heute Vormittag mit euch über Frauen im Netz sprechen. In unserem Online-Alltag, müssen wir ehrlich zugeben, ist uns das eigentlich erst gar nicht so groß aufgefallen. Aber dann haben uns doch zwei Dinge bewogen, das Thema für heute auszusuchen, nämlich eine Beobachtung und eine Umfrage.
Willst du mit der Beobachtung anfangen, Herr Pähler?
Das mache ich gerne, Daniel, denn du weißt ja, Zahlen, das ist nicht so meine Sache. Ich bin ja der emotionalere Typ
von uns beiden.
Ich sage jetzt nicht der weiblichere. Fange ich mal mit der Beobachtung an. Vor wenigen Wochen, da hat die DLD Women Conference stattgefunden. Das ist ein Ableger der Digitalkonferenz DLD, die aus dem Verlagshaus Hubert Boda kommt. Ja, zum zweiten Mal gab es diesen Ableger schon und an der dürfen eben nur Frauen teilnehmen. Und das ist eine Beobachtung, die habe ich schon öfter gemacht. Es gibt nämlich auch noch andere Zusammenschlüsse oder Veranstaltungen, die ausschließlich das Frausein als Grundlage oder auch als Motivation nehmen, sich damit zu beschäftigen und in dieser vermeintlichen Männerdomäne Internet zu behaupten. Zum Beispiel gibt es Geek Girl Dinner weltweit, es gibt Blogs wie Mädchenmannschaft.de oder es gibt auch Netzwerke wie Digital Media Women in Hamburg. Ja, von Frauenseite scheint es Bedarf zum Thema zu geben.
Und ich glaube, die Zahlen, die ich hier habe, die unterstützen das. Ich habe hier nämlich eine Umfrage und die sagt im Prinzip aus, die Zeiten, in denen Computer und Internet eher eine Männerdomäne waren, sind vorbei. Der Bitkom-Verband hat da nämlich eine Umfrage in Auftrag gegeben und die ist jetzt erst ein paar Wochen alt. Und demnach ist die Internetnutzung zwischen Männern und Frauen inzwischen fast nahezu gleich. 71% der Frauen nutzen das Netz, 73% der Männer. Allerdings liegen die Männer bei technischen Spielzeugen vor. Beim Nachwuchs ist diese Situation anders. Da ist es so, dass Mädchen häufiger als Jungs ein Mobiltelefon haben. Und wenn man sich jetzt mal bei dieser Nutzung die neuen kommunikativen Möglichkeiten in der digitalen Welt anschaut, da liegen Frauen vorne. Denn 4 von 5 weiblichen Usern sind Mitglied in mindestens einer Online-Community und bei Männern sind es erst 3/4. Naja, und dann kommen dann noch diese ganzen Initiativen oder Veranstaltungen zu. Und ich glaube, das sind so die beiden Sachen, die uns aufgefallen sind.
Wir ziehen also einen Strich drunter und sagen, es scheint einen Redebedarf zu geben. Frauen im Netz, das ist unser Thema im Online-Talk mit Daniel Fiene und Herrn Pähler.
Dabei wollen wir natürlich nicht nur über Frauen im Netz sprechen, sondern vor allem auch mit Frauen aus dem Netz sozusagen.
Ja, und eine solche ist unser Gast. Sie ist weiblich, heißt Caroline Neumann. Wir dürfen Caro sagen. Sie ist 26 Jahre alt und lebt in Hamburg. Und Caro ist nach eigenen Worten Netz- und serienabhängig. Und wenn sie sich gerade mal keine Serie reinzieht, dann arbeitet sie als freie Journalistin und schreibt unter anderem für Spiegel Online oder BrigitteWoman.de. Und ganz nebenbei hat sie auch noch ein Frauennetzwerk in Hamburg gegründet mit dem Namen Digital Media Women. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute zu uns in den Online-Talk gekommen ist, Caro Neumann. Guten Morgen und schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, bevor wir jetzt über die Digital Media Women sprechen, sollten wir erst aber noch mal kurz über deine Netzsucht sprechen. Wie äußert sich diese, wie schlimm ist es?
Sie grinst.
Es kommt selten vor, dass meine Geräte aus sind. Also nachts immer komplett, aber tagsüber erwische ich mich tatsächlich dabei, mich selber auch zu ärgern, wie ständig erreichbar ich bin und ja, immer mal Twitter checken, hier eine neue Facebook-Nachricht absetzen, dort. Ja, aber ich würde es auch nicht unbedingt als Sucht im negativen Sinne bezeichnen, weil es hat ja auch alles positive Auswirkungen.
Zum Beispiel, dass du die Digital Media Woman mitgegründet hast. Das ist ein Netzwerk aus Hamburg. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Namen?
Wir sind Frauen, die im weitesten Sinne mit dem Web arbeiten und im Web. Das sind Online-Journalistinnen, wie ich eine bin. Wir haben relativ viele, die sich mit Social Media in allen möglichen Varianten beschäftigen, also Social Media Managerinnen. Das ist ja auch ein Zweig, der gerade sehr stark im Kommen ist. Und aus verschiedensten Bereichen kommen da halt Frauen zusammen. Wir netzwerken zum einen online, dann netzwerken wir auf konkreten Veranstaltungen. Und der Gedanke oder die Gedanken sind zum einen Frauen einfach sichtbarer zu machen im Webbereich, auch so ein bisschen, also wirklich IT, auch wenn wir da momentan eher noch weniger Mitglieder haben, die wirklich auch Hardcore-IT machen, sag ich mal. Und das andere, was wir uns ein bisschen auf die Fahne schreiben, ist, dass wir mehr Frauen auf die Panels von Webveranstaltungen jeglicher Art bringen wollen.
Das hört sich jetzt noch ein bisschen abstrakt an. Sichtbar machen und Frauen auf Panels bringen. Wie genau macht ihr das?
Also zum einen ist es halt so, dass wir selber Events haben. Gerade in Hamburg gibt es Unmengen an Web-Events von sowas wie der Gadget Night oder einer Twit Night, halt im Grunde Veranstaltungen, wo sich Nerds wie ich treffen. Und was wir machen, ist halt durchaus mit fachlichem Hintergrund wirklich was anbieten, wo dann eben nicht wie bei den meisten die Männer vorne sitzen und die Männer organisieren und das Publikum zumeist auch nicht überwiegend männlich ist, aber schon mehr männlich als weiblich.
Das heißt, man kann das so ein bisschen auch als Lobbyarbeit verstehen, die
ihr
dort
Fall.
Macht. Und dass wie ihr das macht und auch vielleicht auch genau, worin die Motivation liegt, das Ganze hat ja dann auch Ursachen. Das werden wir, denke ich mal, jetzt auch noch in der Stunde tiefer beleuchten. Aber wir stellen jetzt auch erstmal eine weitere Frau vor, die ihre Expertise längst unter Beweis gestellt hat. Das ist Annik Rubens. Sie ist Journalistin, macht dabei viel Radio. Sie ist allerdings auch eine der bekanntesten Podcasterinnen Deutschlands. Seit 2005 gibt es ihren Podcast Schlaflos in München und der hat ihr auch zu viel Bekanntheit und vielen weiteren spannenden Projekten verholfen. Und die 600. Ausgabe, glaube ich, die steht jetzt an. Herzlichen Glückwunsch, Annik Rubens, und herzlich willkommen.
Schöne Grüße aus München, hallo.
Du bist uns via Skype zugeschaltet, die kommende Stunde.
Genau.
Und lass uns mal über deinen Podcast sprechen. Da geht es ja bei den Themen so ein bisschen um dies und das. Also Themen, die dich interessieren oder die dich in deinem Alltag bewegen. Ist da Frauen im Netz auch ein Thema?
Also ich fand es sehr interessant, als ihr mich angefragt habt, weil da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass es eigentlich kein Thema ist, wenn ich mich so recht erinnere. Es ist für mich kein Thema. Ich mache da irgendwie keinen Unterschied, ob jemand Frau oder Mann ist, und weiß aber, dass es da natürlich große Unterschiede gibt und dass man die Frauen auch in gewisser Weise hin und wieder fördern muss oder ein bisschen einen Tritt in den Hintern geben.
Du bist uns ja aufgefallen, weil du uns ja, du hast es auch gerade selbst ja gesagt, eben nicht auffällig geworden bist, dass du dich in irgendwelchen speziellen Frauennetzwerken organisierst oder dich ganz besonders viel auf speziellen Frauenveranstaltungen zu dem Thema rumtreibst. Du unterscheidest keine Männer und Frauen, zumindest nicht in Bezug auf Netzaktivitäten. Warum nicht?
Ja, warum? Also ich muss sagen, ich bin selber in der sehr schönen Lage, dass mein Vater Informatiker ist und ich deswegen mit 6 Jahren das erste Mal irgendwie am Rechner saß, was in meiner Generation, ich bin jetzt 34, noch nicht üblich war, zumindest nicht für die Mädchen eben. Also die Jungs hatten dann irgendwann mal mit, was weiß ich, 10, 12, 15 ihren Atari oder sowas, aber die Mädchen haben sich dafür damals noch weniger interessiert und ich bin damit aufgewachsen und habe deswegen auch sehr geringe Hemmschwellen, was Technik angeht, und probiere das immer einfach aus. Und das ist, glaube ich, eben ein großer Unterschied, dass viele Frauen ein bisschen Angst haben, fast schon was falsch zu machen mit Computer, mit Internet, mit sozialen Netzwerken zum Beispiel. Und diese Angst wird ja auch oft geschürt. Also man liest ja dann viel über Facebook, Datenschutzrichtlinien und so weiter. Und ich denke, dass diese Hemmschwelle eben sehr, ja, bei manchen Frauen ein bisschen zu hoch ist. Also ich bin dafür, einfach mal auszuprobieren. Und ich sehe mich da manchmal eher wie ein Mann, muss ich ehrlich sagen. Also ich probiere einfach mal drauf los und schaue, was passiert.
Aber ich glaube, du warst auch schon mal auf der DLD Women, die wir ja schon gerade erwähnt haben. Und
ja,
das wollen wir auch später nochmal vertiefen. Aber mal generell, was denkst du denn über solche Veranstaltungen?
Ich finde es seltsam. Also ich war dort, um damals zu berichten fürs Medienmagazin von Jörg Wagner. Und ich finde es seltsam, wenn da so viele Frauen sind. Ich finde es viel schöner, wenn es eine gemischte Gruppe ist. Und ich komme auch selber sehr gut mit Männern einfach zurecht und mit Männern und Frauen. Und ich finde, dass diese Mischung es einfach macht. Und wenn dann nur Frauen da sind, dann finde ich das selber manchmal sogar ein bisschen, wie soll ich sagen, also als würde man die Männer ausschließen von etwas. Andersrum fände ich es auch blöd, wenn es plötzlich dann nur einen DLD gäbe, nur für Männer. Da würde ich auch sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Was soll das eigentlich? Also insofern, ich finde es seltsam, aber ich habe auch unterrichtet zum Beispiel an einer Frauencomputerschule, wo eben auch Angebote für Frauen gemacht werden. Und ich sehe durchaus, dass da manchmal doch ein Sinn dahinter ist. Aber ich persönlich brauche das nicht.
Was glaubst du denn aber, warum anderen Frauen das doch ziemlich wichtig ist, auch wirklich im Netz Gemeinschaften zu bilden, die eben nur aus Frauen oder fast nur aus Frauen bestehen?
Ist schwer zu sagen. Also da müsst ihr, glaube ich, die Caro fragen, die da mehr Kontakte hat. Aber ich denke, dass es oft auch so ist, dass Frauen sich manchmal einschüchtern lassen von den typischen Besserwissern. Also vor den Männern, die dann drin sitzen und einfach schlaue Fragen stellen oder vermeintlich schlaue Fragen stellen und dann einfach nur allen auf die Nerven gehen. Und ich glaube, manchmal haben Frauen Lust drauf, einfach mal ihren Kram zu machen, ohne sich dann mit diesen Gockeln auseinanderzusetzen.
Ist das so die positive Seite, die Gockelfreiheit, Caro?
Es ist ja noch nicht mal unbedingt so. Also wie ihr eben gesagt habt, wir haben ja auch durchaus männliche Mitglieder. Ja, es klingt merkwürdig, aber wir schreiben dann auch, wenn wir mal eine Rundmail schreiben oder so, ist es auch Digital Media Women and Men. Und genau das, was Annik gerade gesagt hat, also so Dinge wie Frauen haben eine hohe Hemmschwelle und lassen sich auch mal einschüchtern, das ist letztlich auch was, worum es uns geht. Also eben genau das zu überwinden und denen, die sonst sich in diese Position reindrängen lassen oder sich selber einfach da rein versetzen, durch das Zusammensein auch einfach den Schubs zu geben, eben so nicht mehr zu sein.
Also ist das quasi das Motto, gemeinsam sind wir stark, vereinfacht gesagt jetzt.
Könnte man so sagen, ja.
Ich finde, wir gucken uns das jetzt mal so ein bisschen nochmal aus einer wissenschaftlichen Sicht an. Denn Frauen im Internet, das ist nicht nur unser Thema. Seit einigen Jahren ist dies allerdings nämlich auch Thema der Wissenschaft, insbesondere aus soziologischer, Gesellschaft oder auch kommunikationswissenschaftlicher Perspektive.
Untersuchungsgegenstände sind dabei zum Beispiel virtuelle Frauennetzwerke und auch die Gemeinschaftsbildung von Frauen im Netz, die Entstehung politischer Frauenbewegungen im Internet sowieso, auch Fragen der digitalen Kultur und auch der weiblichen Internetkommunikation. Und darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Christina Schachtner. Sie ist Soziologin und Medienwissenschaftlerin an der Universität Klagenfurt und hat sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit intensiv mit Frauen im Internet beschäftigt. Frau Schachtner, Sie haben bereits vor einigen Jahren Frauen- und Mädchennetzwerke im Internet untersucht und forschen auch aktuell noch in diesem Kontext. Bevor wir über Ihre Erkenntnisse sprechen, was macht denn eigentlich Ihrem Verständnis nach eigentlich ein Frauennetzwerk im Internet aus? Gibt es da sowas, das alle verbindet, also irgendwie sowas wie eine einheitliche Definition? Oder vielleicht auch anders gefragt, wenn drei Mädchen eine Gruppe bei Facebook gründen, ist das schon ein Frauennetzwerk?
Ja, das hat sich vielleicht verändert im Laufe der Jahre. Als wir das erste Mal Frauen- und Mädchennetzwerke untersucht haben, das Buch wurde 2005 veröffentlicht, waren es gemeinsame Interessen, die die Frauen zusammengeführt haben. Häufig waren es berufliche Interessen, aber auch das Interesse an Technik, das Interesse, Beruf und Familie, Kinder besser zu vereinbaren, gesellschaftspolitische Themen. Das waren so die Themen, die wir 2004, 2005 gefunden haben in Webgirls, in Femity, in Womanticker zum Beispiel. Also diese politische Perspektive und diese politische Intention so offensichtlich finden wir heute nicht mehr in dem Maße in den deutschsprachigen Netzwerken, in den allgemeinen Netzwerken wie Facebook oder Twitter zum Beispiel, wohl aber im arabischen Raum.
Wie sehr geht es denn eigentlich in Frauennetzwerken um das Frauensein an sich? Also geht es da nicht oft vielmehr die Inhalte, die gemeinschaftsstiftend oder prägende Faktoren haben? Oder ist es einfach nur, dass das Frausein ein gemeinsames Thema ist, das verbindet?
Auch da beobachte ich Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2004, 2005. Damals waren sehr stark Themen, die geschlechtsspezifische Ungleichheit thematisiert haben. Also Fragen wie etwa, warum sind Frauen in der Politik nicht gleichermaßen präsent wie Männer oder auch in der medialen Öffentlichkeit, warum nehmen an Talkrunden primär Männer teil, warum gibt es so wenig Hilfen, um Beruf und Familie zu vereinbaren, wie kommt es überhaupt zu geschlechtsspezifischen Unterschieden, welchen Anteil haben daran die Mütter, also durchaus selbstkritisch auch aus der Sicht der Frauen. Heute beobachten wir, und ich muss vielleicht dazu sagen, dass wir die Generation der jungen Frauen untersuchen und der Mädchen, also etwa ab 11, 12 Jahren bis 30 Jahren, dass gar nicht mehr so viel über das Thema Gender diskutiert wird, sondern es wird versucht, diese Benachteiligung oder auch die Grenzen, die Frauen in unserer Gesellschaft oder im Beruf erfahren, einfach zu überwinden, indem sich Frauen im Netz zeigen, ihre Kompetenzen zeigen, ihre Stimme erheben.
Wenn Sie sich jetzt die Gesamtheit auch der von Ihnen untersuchten Frauennetzwerke mal ansehen, was würden Sie sagen, welchen Stellenwert haben die? Haben die wirklich einen Einfluss auf unsere Gesellschaft und damit auch eben auf die Teile der Gesellschaft, die vielleicht auch noch immer von Männern dominiert sind? Oder ist das tatsächlich ich sage jetzt mal, eher ein Nischenphänomen?
Ein Nischenphänomen ist es auf keinen Fall mehr, wenn man sich anguckt, dass bei den 14- bis 19-Jährigen etwa 100% dieser Altersgruppe online sind und bei den 20- bis 29-Jährigen 98% in Deutschland. Es gibt Unterschiede bei den Frauen im höheren Alter, also ab 50, ab 60. Dort zeigt sich sehr deutlich, dass diese Frauen weniger Zugang haben zum Internet. Aber für diese Mädchen und jungen Frauen, wie auch für die Männer, ist es selbstverständlich, dass sie online sind. Und sie sind fast permanent online, zumal die Geräte ja immer kleiner werden. Man kann sie immer dabei haben. Man kann jederzeit online sein. Manche gehen auch mit ihrem Laptop ins Bett. Und das Erste ist, wenn sie aufwachen am Morgen, dass sie ihre Mailbox anklicken oder auf Facebook gehen und gucken, ob neue Nachrichten für sie da sind. Sie sind also permanent angeschlossen an diese virtuelle Welt, im Austausch mit ihren Freunden, Bekannten online, und sie empfinden auch gar nicht, dass da eine Grenze ist zwischen der Virtualität und der Realität. Also wenn wir solche Fragen stellen, wie ist es für dich, aus diesem virtuellen Raum wieder rauszugehen in die Realität, dann schauen sie uns mit großen Augen an, weil für sie ist das eine Welt. Also diese Unterschiede, diese Trennungen empfinden sie nicht so, die empfindet eher die ältere Generation.
Aber ist das jetzt so was Frauenspezifisches?
Nein, also das beobachten wir bei jungen und Mädchen und bei jungen Frauen und jungen Männern gleichermaßen.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon einmal angedeutet, dass das ein Phänomen ist, was Sie insbesondere im deutschsprachigen Raum beobachten. Wir haben aber auch schon in einem Nebensatz vorhin die arabische Welt einmal angesprochen, also ein Bereich oder eine Region dieser Erde, in der, das kann man glaube ich sagen, ohne dass man schon mal jemals da war, grundsätzlich möglicherweise die Frauenrechte eben noch nicht so ausgeprägt sind und eine Gleichberechtigung, wie sie möglicherweise in ganz, ganz weiten Teilen unserer Gesellschaft von ist, eben nicht gegeben ist. Würden Sie sagen, dass in solchen Gesellschaftsformen die politische Relevanz der Netzwerke noch eine ganz andere ist als in der Welt hier, wo quasi das Internet einfach zum normalen Leben dazugehört?
Ja, das zeigt sich sehr deutlich. Also ich würde nicht sagen, dass die Nutzung der Netze hier nicht politisch ist. So wie Frauen das Netz hier nutzen, versuchen sie einfach, ihre beruflichen Chancen zu verbessern, ihre Kompetenzen zu verbessern, sich zu präsentieren, so wie sie es selbst möchten. Denn das Netz ist ja ein Raum, in dem ich selbst aktiv werden kann, in dem ich selbst dafür sorgen kann, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Aber als wir uns auf die Suche machten nach der thematischen Orientierung der Blogs, haben wir schon einen Unterschied festgestellt. Also im arabischen Raum haben wir so gut wie keinen Blog gefunden, der nicht politisch, nicht ausdrücklich politisch und offensichtlich politisch ist. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass der virtuelle Raum im arabischen Kontext ein öffentlicher oder halböffentlicher Raum ist, der für Frauen zugänglich ist, was in der Welt jenseits des Bildschirms oft nicht der Fall ist, dass sie sich dort auch mit Männern austauschen können. Und dass natürlich, was jetzt die Rechte von Frauen angeht, ja die Ungleichheit noch sehr viel ausgeprägter ist als jetzt in den westlichen Ländern. Und deswegen Frauen ein ganz starkes Interesse haben, dort ihre Situation und die mangelnden Rechte zu thematisieren. Und jetzt ja auch in der arabischen Revolution eine führende Rolle übernommen haben, nicht nur offline, sondern auch online. Also wir haben das schon Jahre vor dem Ausbruch der Revolution beobachtet, dass gerade Frauen dort auch eigene Netzwerke gegründet haben, wie zum Beispiel Mideast Youth, was von einer Studentin aus Bahrain gegründet wurde, oder Crowd Voice oder Mideast Tune, das ist Music for Social Change, auch das wurde von Frauen gegründet. Also hier zeigt sich sehr stark das Netz als Ort, sich politisch zu artikulieren. Es wird auch aufgefasst als Ort der Bildung. Mideast Youth is Education, sagte uns eine Netzakteurin. Also sie sehen da Möglichkeiten, ja, Visionen zumindest zu diskutieren, die ja dann teilweise eben auch hinausgewandert sind aus dem Netz auf die realen Plätze der gesellschaftlichen Transformation.
Zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Sie sind als Wissenschaftlerin ja gewissermaßen von Berufswegen der Objektivität verpflichtet, aber trotzdem, wenn Sie sich mal wünschen dürften, wie Frauen sich im Netz ja bewegen sollten und sich agieren sollten in Zukunft auch, wie würden, sagen wir mal, die Frauen-Internet-Welt in 10 Jahren aussehen dann?
Also zum einen wünsche ich mir natürlich das, was Frauen ohnehin machen, dass sie sich diesen Raum erobern. Es ist ein Raum, der weniger stark noch, kann man sagen, reglementiert ist als die Welt offline. Hier sehe ich noch mehr Möglichkeiten, dass die Frauen dieser Welt ihren Stempel geben mit ihren Interessen und ihren Themen. Dass sie vielleicht, was den deutschsprachigen Raum angeht, doch stärker auch wieder diesen Raum zu einem politischen Raum machen. Denn obwohl auf den ersten Blick die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen geringer geworden sind, zeigt sich dennoch, dass in den Vorstandsetagen oder auch an den Universitäten, je höher die Hierarchie, je höher man in der Hierarchie geht, Frauen eben nicht gleichermaßen vertreten sind, dass es da noch viel nachzuholen gibt. Was eine große Aufgabe ist, die betrifft allerdings nicht nur Frauen, ist die Frage, wie man diese Verwischung von Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, die ja in diesem virtuellen Raum gegeben ist, wie man das am besten löst.
Gibt ja. uns Christina Schachtner von der Universität Klagenfurt mit auf den Weg. Vielen Dank für das Gespräch. Hier ist der Online-Talk auf die Radio Wissen. Unser Thema heißt Frauen im Netz und das fand ich gerade interessant. Die Maike aus Aachen hat getwittert, Frau Professor Schachtner hat mich ertappt, liege noch im Bett und höre die Radio Wissen. Aber Caro, wie ist denn das mit dir? Hast du dich in den Schilderungen, wie wir gerade eben das Netz beschrieben bekommen haben, wiedergefunden?
Sicherlich zum Teil, ja. Was ich besonders interessant fand, weil ich habe auch neulich darüber noch geschrieben, ist, sie erwähnte Mideast Youth und die Tatsache, dass in Ländern wie eben Bahrain, wo die Gründerin von Mideast Youth herkommt, es natürlich ganz andere Zustände gibt und da Netzwerke und Online-Aktivismus einfach eine ganz andere Bedeutung haben. Ich habe mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken darüber gemacht, deswegen fand ich es sehr spannend. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht hier auf anderen Ebenen auch was vorantreiben müssen und sollten. Gerade was die Ungleichheit angeht, die mag, wie sie zuletzt jetzt gesagt hat, die mag nicht mehr ganz so stark sein zwischen Männern und Frauen, das Gefälle. Aber es ist, wenn man zum Beispiel auf mancher Webveranstaltung ist, auf Konferenzen, gerade wenn es dann auch mal um IT geht und um Entscheider tatsächlich, dann sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Und das ist einfach unschön.
Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage.
Annika, hast du eine Antwort darauf?
Nee, aber ich werde auch manchmal als Quotenfrau eingeladen auf Podien, muss ich sagen.
Heute nicht.
Da wird dann immer gezielt gesagt, ja, und jetzt suchen wir noch händeringende Frau. Ja, finde ich auch traurig, dass man meistens von Anzugträgern dann umgeben ist auf den Podien und sehr wenige Frauen dabei sind. Aber das hängt auch damit zusammen, dass halt nach wie vor weniger Frauen in Führungsetagen sind und auf diesen Podien halt dann doch gerne irgendwelche hochkarätigen Leute eingeladen werden. Und ja, mein Gott, da sitzen sie halt dann wieder, die Männer. Aber ich glaube eben zu eurer Expertin am Telefon, dass wirklich die jungen Frauen, wie sie es nannte, bis 30, was mir jetzt auch die nächste Krise verschaffen wird in den nächsten Stunden, weniger das Problem sind, sondern ich finde es ganz wichtig, dass man eben die, ich will jetzt nicht sagen älteren Frauen, aber die Frauen ab 30 ins Boot holt oder die Frauen ab 40 oder ab 50, weil ich eben schon die Gefahr sehe, dass die den Anschluss verlieren, weil die sich jetzt ein bisschen gesträubt haben und nicht mehr wissen, wie kann ich jetzt einsteigen in all das? Wo fange ich an? Internet, Web 2.0, was ist das alles? Was ist Twitter, Facebook und so weiter? Und was kann ich damit tun? Und ich glaube, dass viele da wirklich Angst haben, weil es so eine richtige Lawine ist und man nicht weiß, wo fange ich an? Das ist so ein unendlich breites Feld geworden mittlerweile. Ich merke zum Beispiel in den Kursen, da kommen dann Mütter, die dann sagen, ja, mein Kind ist jetzt 13, 14, die ist die ganze Zeit in irgendwelchen sozialen Netzwerken unterwegs und ich will wissen, was die da macht. Allein das ist, finde ich, schon wichtig, weil sonst dieser digitale Graben wirklich riesig wird langsam.
Aber wie kann man denn diesen Graben überbrücken? Also du hast jetzt gerade die Kurse angesprochen, die du auch gibst, aber irgendwie, ich will jetzt nichts gegen Volkshochschulen sagen, es ist eine tolle Institution, aber das reicht doch nicht, oder?
Ich denke, es reicht noch viel weniger, sich einfach mal hinsetzen und es ausprobieren. Also ich bin nicht der Meinung, dass jede Frau oder jeder Mensch Profile in allen sozialen Netzwerken haben muss. Aber ich würde mir wünschen, dass es einfach mal jeder ausprobiert und dass die Frauen, die dann, was weiß ich, 45 sind und einen 14-jährigen Sohn haben oder so, sich mit dem hinsetzen und sagen, ja, okay, dann zeig mir das halt mal. Wie ist denn das? Oder dass man einfach, wenn man keine Kinder hat, müssen ja nicht immer die Kinder sein, die Aufhänger sind, dass man sagt, okay, am Sonntagabend, wenn der Tatort läuft, dann dann gehe ich mal auf twitter.com und gebe Tatort ein in das Suchfeld und schaue, was passiert. Und schon weiß ich, was Twitter eigentlich ist. Also einfach mal ein bisschen mehr Wagemut und weniger hadern. Und ich glaube, dass sich vieles dann schon selber erklärt.
Das heißt, fehlt so ein bisschen der Experimentiermut?
Ich finde schon. Ja, also ich finde es immer schwierig, eben alle Frauen über einen Kamm zu scheren, weil es da auch immer solche und solche gibt. Und es gibt genauso Männer, die sich da nichts trauen und keinen Durchblick haben. Aber ich würde es mir wünschen, dass sie sich einfach ein bisschen mehr trauen, ja, ein bisschen mehr Mut haben.
Caro, wie ist denn so die Altersstruktur bei den Digital Media Women? Sind das jetzt, sage ich mal, eher so in deinem Alter, das ist wirklich für Leute oder Frauen sind, die wirklich gar nicht eine Zeit kennen ohne Internet, oder ist das eigentlich gemischt?
Ich kenne auch noch eine Zeit ohne. Es ist sehr gemischt. Also ich weiß nicht, wie alt die ältesten Mitglieder sind, aber ich würde mal behaupten, zwischen 20 und 60 liegen wir da. Also es ist schon sehr breit. Wobei da natürlich auch ganz klar ist, das ist jetzt nicht repräsentativ für die Frau in dem Alter dann, weil wir kennen die Studien, ab einem gewissen Alter ist das Nutzungsverhalten einfach nicht so. Und die wir in unserem Netzwerk haben, sind dann tatsächlich, ja, Nerds.
Aber würde das nicht auch vielleicht sogar bedeuten, dass der Wunsch, den Anik vorhin gerade geäußert hat, dass man eben auch die etwas ältere Generation von Frauen, ich sage jetzt mal, heranführt ans Internet oder sie zu mehr Ausprobieren ermutigt, dass das vielleicht ein Wunsch ist, der nie richtig in Erfüllung gegeben wird, weil es sozusagen nach oben hin eine Lost Generation gibt?
Ich würde da noch nicht mal zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Ich glaube, sicherlich müssten wir zum Beispiel, ich habe es mir auch gerade schon notiert, durchaus auch in Hinblick auf Weiterbildung und Leuten Mut beibringen, einfach auch da mal so ein bisschen in diese Kerbe schlagen. Aber ich glaube, das ist bei Männern ja nicht anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, ohne jetzt konkrete Zahlen zu kennen, dass bei den 50 plus oder sind das schon die Silver Surfer oder die Best Ager, ja, dass da das Gefälle zwischen Mann und Frau so groß ist. Also ich glaube, da gibt es bei den Männern genauso Nachholbedarf.
Was ich mich eigentlich die ganze Zeit frage, wo wir auch hier miteinander sprechen, wenn ihr euch im Internet bewegt, seid ihr euch da eigentlich, die Frage geht jetzt nicht an dich, Daniel, sondern nur an Caro und Anik, seid ihr euch eigentlich bewusst in dem Moment, dass ihr Frauen seid? Also ich habe mich auch natürlich parallel gefragt, bin ich mir eigentlich, wenn ich im Internet mich bewege, bewusst, dass ich ein Mann bin?
Gelegentlich.
Ja.
Möchtest du, Anik, zuerst?
Okay, also zum einen muss ich sagen, war es mir sehr bewusst, als ich anfing, weil man als Frau dann doch ein größeres Sicherheitsbedürfnis hat, glaube ich, und Angst hat vor Stalkern zum Beispiel. Also ich habe mich da ja sehr öffentlich gemacht und mit meiner Stimme und habe da eben Podcasts online gestellt und habe dann schon sehr darauf geachtet, dass zum Beispiel meine Adresse nirgendwo steht, auch nicht im Impressum, wo sie eigentlich stehen muss, weil ich eben schon die Angst hatte, mein Gott, da steht dann irgendwann mal irgendein Irrer vor der Tür. Also ich weiß nicht, ob sich Männer diese Gedanken zum Beispiel machen. Und das andere ist, dass ich schon auch weiß, dass ich glaube, ich, wenn ich ein Mann gewesen wäre vor 6 Jahren, dann wäre mein Podcast bestimmt nicht so bekannt geworden. Weil was meinen Podcast so ein bisschen hat rausstechen lassen aus den, glaube ich, 70 Deutschen, die es damals gab, war eben, dass Nicole Simon, mit der ihr gleich noch sprechen werdet, und ich waren die einzigen Frauen, die das gemacht haben. Und die meisten Hörer waren Männer. Das heißt, für die war es natürlich dann interessant zu hören, was quatscht die gute Frau da. Und insofern war ich mir dessen schon sehr bewusst, ja.
Da muss ich nochmal nachfragen. Ist das denn wirklich so, dass die hören wollten, was du erzählst, oder wollten die vielleicht nur eine Frau
reden? Die Stimme.
Hören?
Ich glaube einfach nur die Stimme. Denen war es ziemlich wurscht, was ich erzähle.
Aber das ist doch dann auch nicht die Erfüllung, oder?
Naja, es ist ja ein Anfang. Also so sind sie aufmerksam geworden, so beim Durchklicken haben gehört, okay, da ist eine Frau, und mit der Zeit, glaube ich, haben sie mich dann schon kennengelernt und ich will nicht sagen lieben gelernt, aber dann gelernt, auch mal auf die Inhalte zu achten, und sind mir dann treu geblieben.
Caro, jetzt bist du uns noch eine Antwort auf die Frage schuldig. Wie bewusst du mit dem Thema Frau sein durchs Netz surfst?
Bei mir ist es, glaube ich, eher umgekehrt, dass im Netz ich zwar auch schon ein Bewusstsein dafür habe, aber ich jetzt noch nicht mal so einen Fall, wie Anik gerade sagen könnte, wo mir das wirklich konkret aufgefallen ist, zumindest nicht vor den Digital Media Women. Bei mir ist es halt eher so, dass ich im Real Life, eben auf besagten Veranstaltungen, dann da durchaus mal mir bewusst werde, oh, du bist hier als Frau in einer sehr männerdominierten, technikaffinen Riege. Das Gleiche kann man natürlich im Netz auch feststellen, aber jetzt nicht übermäßig viel.
Ich habe hier gerade einen Tweet empfangen von Kulturdesign. Ich weiß jetzt nicht, ob das er oder sie ist.
Eine Katja,
okay. Katja schreibt, die Frauen versus die Männer, da kommen viele Klischees auf den Tisch, und webaktive Frauen über 30 gibt es massenhaft. Wollen wir mal das Ganze ein bisschen hinterfragen, weil das passt, glaube ich, ganz gut. Unser Thema sind nämlich Frauen im Netz und immer wieder haben wir auch gerade schon über die DLD Women Konferenz gesprochen. Das ist ja ein Ableger von der Digitalkonferenz von Burda. Herr Pähler und ich konnten da nicht hin, weil wir Männer sind. Für die Veranstaltung geblockt hat Nicole Siemann. Sie ist Beraterin, Bloggerin und Podcasterin, veröffentlicht auch Ratgeber.
Und wir haben mit ihr gesprochen, vor einer Stunde allerdings schon. Und das Gespräch mit ihr hören wir uns jetzt einmal an.
Guten Morgen, Nicole.
Guten Morgen.
Du warst ja auf der DLD Woman. Wir nicht. Was passiert denn dort auf dieser Konferenz?
Man kriegt andersfarbige Taschen als auf dem großen DLD. Das wäre die eine Antwort, die man geben kann. Eine der wichtigsten Fragen, die Farbe dieses Jahr war tatsächlich ein Brombeere. Auf der DLD Woman ist es so, ich war zusammen mit zwei anderen Bloggerinnen zum Live-Bloggen da. Dass natürlich hauptsächlich Frauen da sind und eine der wichtigsten Fragen tatsächlich ist, was hat man an, welche Kleider hat man, welche Schuhe hat man, aber es ist trotzdem gleichzeitig eine gute Gelegenheit, es sich mal mit den sogenannten Powerfrauen auszutauschen.
Was unterscheidet denn diese Konferenz von, ich sag mal, eher männergeprägten Konferenzen?
Dass man gewisse Dinge auf diesen Konferenzen nicht tun kann, die man auf den großen Konferenzen machen kann. Nein, Spaß beiseite. Die Frage, und deswegen stellt ihr die ja auch, ist ja eigentlich, warum gibt es diese speziellen Konferenzen? Warum sollte man da überhaupt hingehen, wenn es doch eigentlich die richtigen, die echten gibt? Und das ist vollkommen richtig. Ich bin auf beiden Welten zu Hause. Aber eine Erkenntnis, die sich immer wieder zeigt, ist, dass diese Arten von Konferenzen, Veranstaltungen, Treffen notwendig sind, um offensichtlich den Frauen den Mut zu geben, zu den großen Konferenzen dann irgendwann mal hinzugehen. Das scheint so das einheitliche Thema in all diesen Sachen zu sein. Man traut sich dahin, wo die anderen Frauen sind, aber nicht unbedingt dahin, wo man eventuell alleine ist.
Woran liegt das denn, dass den Frauen der Mut fehlt?
Gute Frage. Nächste Frage. Ich sage dazu immer, ich bin Zeit meines Lebens mit einem Selbstbewusstsein gesegnet gewesen, dass ich diese Frage auch noch nie verstanden habe. Aber über all die Jahre hat man einfach gesehen immer wieder, dass wenn Frauen zu diesen großen, männerdominierten Konferenzen kommen wollen, dass es schwierig ist, dass sie dann doch sagen, ach nee, vielleicht doch nicht. Vielleicht fehlt ihnen da ein bisschen der Ehrgeiz, vielleicht fehlt ihnen da auch einfach der Drang zu sagen, ich will mich selber darstellen. Das kann man positiv und negativ bewerten. Eine Sache, an der sich das immer wieder festmacht, ist, wir sind ja gar keine Frauen auf der Bühne. Und aus Erfahrung, ich arbeite auch viel mit Organisieren zusammen, kann ich sagen, die bewerben sich auch nicht. Die bringen sich auch nicht ran und sagen, hey, ich könnte da mal auf der Bühne stehen und zu diesem Thema was sagen. Ich könnte mal moderieren. Die Anzahl von denen ist eigentlich eher geringer. Und insofern haben diese mittleren Veranstaltungen, ich nenne die mal Schrittsteine, wo man sagen kann, hey, geh doch mal dahin und trau dich doch mal wenigstens dahin und dann beim nächsten Schritt, und das muss auch das Ziel sein, beim nächsten Schritt geh dann doch noch zur großen Veranstaltung.
Also ist der Zweck der DLD Women so ein bisschen so, das Ganze zu üben?
Ein bisschen auf jeden Fall. Ein anderer Zweck allerdings auch, sehr spezifische Frauenthemen zu nehmen. Und nein, damit ist nicht Mode und Schuhe gemeint, sondern vielleicht tatsächlich mal andere Rollenmodelle zu zeigen. Und es gab dieses Jahr auf dem DLD sehr schöne Beispiele von sehr starken Frauen, die halt eben auch Power präsentiert haben, aber eben auch präsentiert haben, wie man Frau bleiben kann und sich halt eben nicht total männlich geben. Es war sehr interessant, ein Panel mit führenden Politikerinnen, und alle außer der Deutschen sahen extrem weiblich aus. Nur Frau von der Leyen, auch wenn sie 7 Kinder hat, wirkte sehr, sehr männlich. Das fand ich dann doch sehr bezeichnend. Aber ein bisschen mehr Fokus eigentlich auch auf gewisse Sachen, die vielleicht Frauen dann interessieren. Aber nichtsdestotrotz, die Inhalte hätten zum großen Teil eben auch auf die anderen Veranstaltungen passen können. Ich meine, hier gibt es jetzt einen DLD Woman und den großen DLD. Das ist das, was im Januar halt eben stattfindet. Das gibt es natürlich in anderen Varianten auch ganz genauso. Manchmal gibt es den Seitenteil mit den Frauen und dann gibt es halt eben die eigentliche Konferenz. Und ich sagte schon, ich gehe auf beide Sachen gerne. Ich sehe die unterschiedlichen Zielgruppen, die dahinter sind. Aber ich glaube eben auch, dass mehr Frauen sich trauen sollten, ganz bewusst auf diese großen Veranstaltungen zu gehen. Und zwar nicht nur als Besucher, sondern eben auch sich mal damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich bedeutet, sich als Sprecher dort zu bewerben oder halt eben als Moderatorin. Und manche stellen dann leider fest, dass ihre Qualifikation noch nicht gut genug ist. Das heißt nicht, dass sie es nicht können. Das heißt nur häufig, dass sie einfach noch nicht weit genug sind.
Lass uns mal noch über eine andere Frauenveranstaltung sprechen, das Geek Girl Dinner, das du ja auch einige Mal hier in Deutschland organisiert hast. Und da gibt's ja das Versprechen, dass bei diesen Geek-Treffen mindestens 50% Frauen sind. Was mich interessieren würde, was ist denn eigentlich deine Motivation gewesen, diese Treffen zu organisieren, und warum hast du es aber jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht?
Zeitmangel ist natürlich immer so ein vorgeschobenes Argument. Vielleicht einen kurzen Hintergrund dazu. Die Girl Geek Dinner sind daraus entstanden aus dem London Geek Dinner, wo Sarah Blow irgendwann keine Lust mehr hatte, dass halt eben immer so viele Männer da waren. Es ist zwar ganz nett als Frau, so viele Männer um sich herum zu haben, aber irgendwann wird es dann auch nervig, weil dann die Gespräche ja auch immer sehr spezifisch werden. Im Fall von Geeks natürlich Gadgets und nicht irgendwas anderes. Aber in diesem Umfeld hat sie dann angefangen, die Georgie zu machen, um genau das Thema aufzugreifen, dass Frauen sich häufig nicht trauen, und hat gesagt, Männer sind herzlich willkommen, dürfen aber nur kommen, wenn eine Frau sie mitnimmt. Und das dreht ein wenig die Dynamik auf den Kopf. Dadurch, dass mindestens 50% Frauen versprochen werden, kommen auch Frauen alleine, nicht nur in der Begleitung von der Freundin. Und häufig finden sich eben auch Männer, die dann einfach eine Frau mitschleppen und teilweise auch so Fragen stellen wie, wenn ich einen Rock anziehe, gilt das dann auch? Oder umgekehrt dann halt auch häufig, die ich mitbringen will oder die mich mitbringen will, liest ab und zu einen Blog, gilt das auch? So, und das ist dann die amüsante Seite dabei. Das Ergebnis ist schon, dass auch Männer sich mal in ganz anderen Rollensituationen wiederfinden, dass nämlich tatsächlich Frauen um sie herum sind, die sich mit Technik auskennen. Das ist sehr, sehr häufig der Fall gewesen. Und einer der Gründe, warum ich es aber leider in Deutschland so lange nicht mehr gemacht habe, ist schlicht und einfach, dass die kritische Masse von aktiven Frauen zu gering war. Dann werde ich jetzt nochmal wieder einen Neustart angehen und sagen, okay, wie kann ich diese Arten von aktiven Frauen, also die eher Sprecherinnen sind, als dass sie Teilnehmerinnen sind, massiv nach oben drehen, sodass das auch mindestens 50% sind. Weil ich glaube, es ist eine Balance. Es reicht eben nicht nur Frauen zusammenzupacken, sondern das habe ich dann auch sehr häufig gehört, dass man mir dann sagt, ist ja toll, was du so alles machst, und aber du könntest auch ein bisschen zurückhaltender sein, ein bisschen fraulicher sein. Wie wäre es denn, wenn du das mal nicht so offensichtlich machst, dass du halt eben aktiv in diesem Umfeld bist? Und wenn man zu viel von diesen Frauen dazwischen hat, dann kippt einfach auch die Stimmung. Und da muss man dann einfach sich hinsetzen und sagen, was wollte ich eigentlich damit erreichen und wie kann ich das wieder starten? Und das Ziel dahinter ist ganz einfach, das ist die Motivation auch. Es gibt viele spannende Frauen in diesem Umfeld und die reden halt über andere Dinge als Männer. Und so gerne ich die Männer auch mag und ich an diesen Gesprächen auch gerne teilnehme, eine andere Perspektive manchmal drauf zu haben, ist echt spannend.
Wenn wir jetzt mal das Ganze, auch was du gerade so ein bisschen geschildert hast, abstrahieren und auf diese Metadiskussion Frauen im Netz bringen, kann man da vielleicht auch so ableiten, dass sich die Frauen manchmal auch aus eigenen Stücken zu sehr selbst ausbremsen?
Absolut. Und wenn man ihnen das dann erzählt, das ist dann immer sehr häufig schwierig, weil gerade es sind häufig die Männer, die das erzählen. Dann werden sie natürlich angegriffen und wird ihnen gesagt, naja, du willst mich ja eigentlich sowieso nur verhindern. Männer trauen sich mehr, sind aggressiver in vielen Fällen, sind aktiver. Das heißt nicht unbedingt, dass es gut ist, aber die Frauen sind eindeutig zu zurückhalten. Und in vielen Fällen stelle ich eben auch fest, dass die Prioritäten anders liegen. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand lieber zum Yoga geht, als zum Beispiel auf so eine Abendveranstaltung hinzugehen. Aber dann darf man sich irgendwann auch nicht beschweren, wenn die Leute, die zu solchen Veranstaltungen gehen, die aktiv netzwerken und die aktiv unterwegs sind, dann irgendwann auch die Früchte also die Ernte quasi einfallen können. Und das ist ein wiederholendes Thema, was man eben nicht nur aus der reinen Technik kennt, sondern aus dem allgemeinen Berufsleben. Das sind diese typischen, gehen wir abends noch einen trinken, und es muss ja nicht Alkohol damit involviert sein, sondern es geht wirklich um diesen Austausch und dieses aktive Miteinander. Und da sehe ich eindeutig bei Frauen, dass sie sich das manchmal zu leicht machen. So. Und ich bin mir sicher, dass Caroline auch gerade in dem Bereich nochmal drauf eingehen wird. Und das muss halt eben nicht sein. Nicht alle Frauen sind so, aber die tatsächlich da sind, reden dann auch häufig über die berühmte Glasdecke. Ich sage dazu immer, es gibt eine Glasdecke, ja, aber sie ist weitaus höher als das, was die meisten eigentlich da so vor sich hinschieben. Und da ist vielleicht der Aufruf auch zu sagen, seid doch mal aktiver, schnappt euch irgendwas, macht das, was ihr haben wollt. Und ja, auch Strickbloggen kann ein super spannendes Thema sein und kann man auch professionell betrachten, kann man eben auch privat betrachten. Alles ist möglich, aber aktiver nach draußen gehen muss schon sein.
Sagt sie Nicole Simon. Links zu ihren Seiten gibt es auch auf unserer Sendungsseite zum Online-Talk. Die findet ihr auf wissen.deradio.de. Danke, Nicole. Und sie hat uns ja schon eine interessante Brücke, nämlich zu dir geschlagen, Caro, aber vielleicht vorab das nochmal. Auf der einen Seite hat Nicole gesagt, dass die aktive kritische Masse an, also die, oder sagen wir so, die kritische Masse an aktiven Frauen im Netz fehlt. Gerade hat Sophie getwittert, wir würden das Gefühl vermitteln, IT-Mädchen wie sie selbst seien selten, sie sehe das anders, sie würden nur nicht so einen Wind machen. Ja, was denn nun?
Ja, was heißt nicht so einen Wind machen? Letztlich, das liegt der ganzen Sache ja zugrunde, muss auch jeder für sich selber entscheiden, wie er es gerne machen möchte. Ob jemand großen Netzwerken geht, wie Nicole das gerade beschrieben hat, und dann in Kauf nimmt, wenn es nicht tut, dass dann vielleicht eben nicht was bei rumkommt. Ich glaube, es gibt die aktive Masse, man muss sie nur aktivieren. Also das ist was wir wirklich gemerkt haben. Da sind so viele tolle, starke, kompetente Frauen in und um Hamburg, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war. Und das findet bei uns so ein bisschen zusammen. Und von daher, ja, also ganz, ganz persönlich, mir waren sie vorher nicht bewusst in der Masse. Und jetzt sind sie das.
Annik, was hast du gerade bei den Ausführungen von Nicole gedacht?
Ich konnte ihr größtenteils auch zustimmen. Also auch dieses, dass wir selber wirklich, das meinte ich auch ganz am Anfang mit dem Tritt in den Hintern. Wobei ich mich da auch nicht ausnehme. Also ich gehöre bestimmt auch zu eher den Aktiveren in diesem Bereich, aber ich will auch nicht unbedingt immer auf irgendwelchen Podien sitzen. Also ich bin nicht umsonst Podcasterin geworden, weil das eine sehr feige Art der Selbstdarstellung ist und ich hier einfach in meinem Schrank sitzen kann, mit meinem Mikrofon und in die Welt raussprechen und eben nicht Blicke auf mich haften habe, die mir dabei zugucken. Also insofern kann schon sein, aber das ist natürlich auch wieder Typsache, wer sich da rauftraut. Die Männer sind Forscher oft, das ist wahr. Und die trauen sich vielleicht auch oft Sachen zu, die sie eigentlich gar nicht können. Und Frauen schätzen sich oft sehr realistisch ein und fragen dann gar nicht erst an.
Das ist aber eine Feststellung, die, glaube ich, unabhängig von Internetaktivität ist, oder? Ich glaube, das würden viele Frauen unterschreiben und viele Männer würden innerlich zustimmen, das natürlich nach außen nicht sagen.
Natürlich nicht. Was ich auch immer noch ganz interessant finde, ist, dass viele Frauen auch eine Unterscheidung zu machen scheinen zwischen sowas wie sozialen Netzwerken und richtigen Kontakten. Also nach dem Motto, ich gehe lieber mit meinen Freundinnen Kaffee trinken und reden, als halt dann irgendwie in diesem Internet zu sein und mit denen dann zu chatten oder zu Nachrichten hin und her zu schicken oder auf deren Pinnwände zu posten und so weiter. Also das wird auch teilweise einfach auch nicht ernst genommen oder nicht als Möglichkeit gesehen, sagen wir es mal so, weil ich denke schon, dass eigentlich fast jeder Mensch sich im Internet, dadurch, dass es so viele Angebote gibt, Dinge suchen kann, die sein eigenes Leben bereichern. Das müssen nicht immer die gleichen Sachen sein und was der eine toll findet oder die eine toll findet, findet die andere totlangweilig, siehe Strickblock. Aber ich denke eben, man sollte sich einfach mal die Mühe machen und die Zeit nehmen und da mal zu stöbern, was für mich jetzt da an Mehrwert sein kann.
Ist das vielleicht auch so ein typischer Männer-Frauen-Unterschied? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein Klischee ist oder ob ihr das auch tatsächlich so feststellen könnt, dass Männer im Netz tatsächlich, auch wenn sie eigentlich in einem sozialen Netzwerk unterwegs sind, im Hinterkopf haben, das könnte mir mal beruflich was bringen, und Frauen dann in dem Moment wirklich tatsächlich privat unterwegs sind und dann da gar kein Verständnis für haben, wenn es doch ein bisschen beruflich werden könnte. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber da muss man erstmal denken, Daniel.
Ja. Das hilft immer.
Also ich bin auch eher mit diesem Hintergedanken immer im Netz. Also aber ich bin Journalistin. Also für uns ist ja eigentlich klar, wir wollen Geschichten erzählen und die irgendwie an möglichst viele Leute bringen. Und insofern ist das Internet natürlich traumhaft. Ich weiß nicht, wie es Caro sieht.
Ich glaube auch, man muss da wirklich differenzieren. Wir als Journalistinnen, die in digitalen Medien unterwegs sind, haben natürlich diesen Hintergedanken. Aber ich kann nicht beurteilen, wie das bei nicht digital arbeitenden Menschen ist, die bei Facebook oder auch mal bei Xing unterwegs sind, ob die diesen Schalter einfach irgendwann mal umlegen oder ob das so grundsätzlich ist. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass es wirklich auf in irgendeiner Weise kommunikative Berufe in gewisser Weise beschränkt ist sogar.
Björn hatte gerade getwittert, bei Internetnutzung ist Geschlecht nur eine von mehreren Eigenschaften, unter anderem Bildung, Migration, die Unterschiede ausmachen.
Da hat Björn, glaube ich, recht.
Und man kann eigentlich auch noch in die Waagschale werfen, im Internet weiß man ja eigentlich auch nicht, wer Männlein und Weiblein ist.
Es sei denn, macht einen Podcast und man hört eine weibliche Stimme.
Ja, die könnte ich ja auch pitchen, oder?
Aber auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, Björn hat im Prinzip mit seiner Analyse recht. Allein schon an unserem Gespräch die letzten knapp 50 Minuten merken wir, dass da trotzdem immer noch ganz viele Klischees irgendwie mitschwingen. Selbst bei Nicole Simon, die wahrscheinlich gar nicht viele Klischees hat, führt als Beispiel aber ein Strickblock an. Wenn man jetzt über Männer gesprochen hätte, hätte niemand von einem Briefmarkensammelblock gesprochen. Da bin
vielleicht
ich mir ganz, ganz sicher.
Fußballblock?
Ja, vielleicht noch Fußball, aber.
Und ich muss sagen, ich kenne einen Strickblock, einen einzigen, und der ist von Männern gemacht. Also, aber bei der DLD hat man zum Beispiel auch in dieser berühmten Tasche, die Nicole angesprochen hat, letztes Jahr Shampoo bekommen. Habe ich mir auch gedacht, würde man einem Mann jetzt irgendwie Shampoo in so eine Konferenztasche stecken? Die kriegen dann USB-Sticks oder sowas.
Wobei, da muss ich vielleicht zur Ehrenrettung der DLD sagen, bei einer Veranstaltung hier in Nordrhein-Westfalen, bei einer Medienveranstaltung, wurden letztens Unterhosen verteilt.
Schön.
Ja, also ich glaube, das regt sich dann wieder auf. Bei den Frauen war Nagellack dabei, glaube ich. Aber es waren, glaube ich, Unisex-Taschen. Aber egal.
Gut, wir können sicherlich aber auch festhalten, dass gewisse Klischees ja auch doch bedient werden wollen. Also ganz ohne lebt es sich ja auch nicht so amüsant, wie wir gerade merken.
Lass uns nochmal den Begriff Schrittsteine aufgreifen. Das fand ich ganz schön. Im Prinzip, Nicole Simon hat sich ja so ein bisschen als Brückenbauerin verstanden, dass man so Schrittsteine aufbauen muss, Schritt für Schritt weiter, sage ich mal, plakativ in eine bessere Zukunft. Wie sähe die aus?
Die bessere Zukunft sähe so aus, dass ich muss immer wieder Konferenzen in welcher Art auch immer oder Veranstaltungen anführen, weil das so ein bisschen mein Steckenpferd ist, sähe so aus, dass da eben nicht die Quotenfrau angerufen wird, sondern dass, wenn sich Veranstalter hinsetzen, es selbstverständlich ist, dass da Frauen mit oben sitzen, dass denen auch nicht erst Frauennamen einfallen, wenn sie 20 ihrer Kontakte gefragt haben und die wiederum 20 ihrer Kontakte fragen mussten, sondern dass genauso vielen die großen Namen immer wieder dieselben auch gerne einfallen. Es einfach jede Menge Frauen gibt, die ihnen sofort einfallen und die einfach das Panel und die Veranstaltung insgesamt viel natürlicher und viel schöner machen. Auch so wie Anik vorhin sagte, es ist einfach schöner, wenn es gemischte Gruppen sind. Darum geht es ja auch uns. Also ausschließen ist bei solchen Veranstaltungen sehr unschön.
Was ich ganz interessant auf eurer Webseite finde, wenn man sich jetzt mal auf Digital Media Women umschaut, war ich ehrlich gesagt erst ein bisschen irritiert, ganz am Anfang, als ich da mal drauf war, denn ich habe gedacht so, ja, okay, die schreiben jetzt ja über ganz normale digitale Themen, die ich jetzt so, was weiß ich, auf einem normalen Technikblog auch erwarten würde. Wo sind denn die Frauenthemen?
Wir haben Digital Media Women. Das sind so die Kategorien, in denen wir arbeiten. Und uns geht's halt darum, genauso zu zeigen, dass wir einfach fachliche Kompetenz haben. Also es geht uns nicht primär darum zu sagen, hey, wir sind Frauen, schaut uns an, sondern es geht eben darum zu zeigen, ja, wir sind Frauen, aber guck doch mal, was wir machen. Schaut doch mal hinter unser Geschlecht. Und so ist es auch auf dem Blog. Also was ich ganz gerne mache, ist einfach wirklich die tollen Frauen, die es gibt, mit guten Dingen, die sie zu sagen haben, rauszupicken und so den Frauenaspekt mit dem Digitalen und mit der Kompetenz einfach zu kombinieren.
Das heißt so ein bisschen, das ist ja auch dieses Zukunftsbild, was du gezeigt hast, dass die Auswahl oder wohin man die Aufmerksamkeit, sage ich mal, verschenkt, dass die themengebunden ist.
Ja.
Annik, würdest du das Bild genauso unterschreiben oder würdest du dir gerne noch was anderes darunter vorstellen?
Also das Zukunftsbild wäre für mich, aber da muss glaube ich echt noch viel passieren, auch bei uns Frauen im Kopf, nicht nur bei den Herren. Aber ich war letztens auf der Niche, auf der Podcaster-Konferenz und da waren auch hauptsächlich Männer. Und dann wurde ich zum Beispiel ganz häufig gefragt, was, du bist den ganzen Tag hier, wer passt denn dann auf dein Kind auf? Wo ich mir gedacht habe, das ist, glaube ich, eine Frage, die wird Männern nicht gestellt. Und ich glaube, solange das irgendwie noch nicht geklärt ist, wird es noch einiges zu tun geben.
Herr Perl wird gerade rot. Was ist denn los?
Ich denke.
Er hat nicht gefragt. Er war es nicht. Das war jemand anders.
Ich hatte gerade schon überlegt, ob ich da in einen Fettnapf getreten bin. Nein. Was ich mich aber trotzdem gerade gefragt habe, auch wenn ich jetzt deinen Ausführungen folge, Caro, dass es viel auch um das geht, was Frauen machen. Nicht darum, dass sie Frauen sind, sondern dass es um die Inhalte geht. Ist das nicht aber auch, wenn ich das jetzt mal noch auch rückblickend betrachte, eine Veränderung zu den Frauenbewegungen von vor 20, 30 Jahren? Ging es da nicht vielmehr darum, sozusagen das Frausein als solches in den Mittelpunkt zu stellen?
Ich glaube schon. Also ich muss gestehen, ich selber habe mich mit der Feminismusgeschichte noch nie so ausführlich beschäftigt, dass ich da jetzt kompetent was sagen könnte, eben weil es mir und uns darum geht, unabhängig von Grundgedanken des Feminismus und vom Frausein, sich als Frau definieren und so weiter, einfach eine Gleichheit oder annähernde Gleichheit anzustreben und das über Inhalte.
Jetzt haben wir schon fast unsere Zeit für heute wieder um. Ist das ein Klischee, wenn ich jetzt frage, was wünscht ihr Damen euch von uns Männern? Aber diese Frage schieße ich jetzt...
Es kommt ja auf die Antwort an. Dann ist es vielleicht ein Klischee.
Dann stelle ich die Frage. Was wünscht ihr in Richtung Männer? Was müssen wir vielleicht ändern?
Offen sein. Auf unseren Veranstaltungen haben wir ganz, ganz viele Männer, die wirklich auch total begeistert sind davon, dass es eben so gemischt ist. Und es gibt nichts Schlimmeres als Männer, die immer mit so einem, das ist aber jetzt eine Frau, ob die überhaupt zu dem Thema was sagen kann, ankommt. Das ist, so sollte es nicht sein.
Und ich finde, dass es bei Männern schon oft sehr um die Hackordnung geht. Also wenn ich zum Beispiel einen Workshop leite und dann sind da wieder 2, 3 Männer drin, dann ist meistens einer von denen schon jemand, der mich erstmal austestet. So ungefähr, ach, was weiß denn die Kleine? Und der müssen wir jetzt erstmal eine ganz komplizierte Frage stellen und schauen, wie sie reagiert. Oder wenn es geht, noch eine Fangfrage. Und von diesen Männern, das sind zum Glück nicht alle, aber von diesen Männern würde ich mir wünschen, mein Gott, Leute, werdet erwachsen, weil das nervt wirklich und das raubt Zeit und Energie und das braucht's nicht. Also die üblichen Besserwisser, die nerven mich.
Wir haben in dieser Stunde von unseren Gästen wirklich viel erfahren rund um das Thema Frauen im Netz. Vielen Dank an euch beide.
Von Caro Neumann haben wir erfahren, dass es vor allem darum geht, was Frauen machen und tun und nicht darum, dass sie Frauen sind.
Von Annik Rubens, der Journalistin mit ihrem Schlaflos in München Podcast, haben wir erfahren, und da möchte ich einmal Queen of Whatever bei Twitter zitieren: Wenn sie kein Mann wäre, wäre ihr Podcast vor 6 Jahren nicht bekannt geworden. Allerdings auch, dass man einfach machen sollte.
Von der Kommunikationswissenschaftlerin Christina Schachtner haben wir erfahren, dass die Aktivität im Netz für junge Frauen heute ziemlich selbstverständlich ist und die Netzwerke von Frauen aber viel weniger politisch sind als früher.
Und von der Beraterin, Podcasterin oder Bloggerin Nicole Simon haben wir erfahren, dass vielleicht es noch so ein bisschen an der kritischen Masse bei aktiven Frauen fehlt und dass sie sich da Schrittsteine wünschen würde oder dass die besser ausgelegt werden müssen, damit auch mehr Frauen aktiv sichtbar sind.
Damit geht der heutige Online-Talk zu Ende. Wir reden also nicht mehr über Frauen im Netz, heute zumindest nicht. Wie immer gibt es diese Ausgabe aber zum Nachhören auf wissen.deradio.de.
Und wir hören uns am 4. Samstag im nächsten Monat wieder. Das ist dann der 27. August 2011 zur gewohnten Zeit.
Und bis dahin wünschen wir euch eine digitale Zeit.